Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 verliert sein erstes Spiel der Saison in Gladbach mit 2:1. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das aussieht mit dem Druck gegen Frankfurt. Und außerdem gucken wir auch, wie das aussieht mit offenen Briefen und Antworten und Rückantworten und nochmal eine Antwort und vielleicht dann doch nochmal eine Antwort. Darüber sprechen wir heute bei Hannover liebt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobi, ich begrüße Tim. Tim Block, hi Tim.
Hallo, grüß Gott.
Da ist er, du bist so laut. Gottes Willen, was ist denn da los? Es rauscht so. Außerdem dabei André, servus.
Hallo, grüß Gott.
Und der Hans, hallo Hans.
Hallo Tobi, hallo in die Runde.
Das ist sehr schön. Nachher noch Basti Red vom Eintracht-Podcast. Der erzählt nämlich ein bisschen, wie es bei der Eintracht aktuell aussieht. Unser nächster Gegner am kommenden Samstag um 15.30 Uhr. Und wir müssen jetzt doch ein bisschen unsere grauen Zellen anstrengen und zurückdenken an das Spiel in Gladbach. Hans, du warst da. Wie hat's dir denn gefallen in Gladbach?
Ich war live vor Ort. Es hat mir super gefallen. Das Wetter war wundervoll. Nein, also eine sehr schöne Stadt. Fand ich tatsächlich ein schönes Stadion, da waren wir ja nicht einer Meinung. Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können, es hat halt dauernd geregnet.
Es hat eigentlich nur geregnet, bis zu dem Moment, wo wir im Zug auf dem Weg nach Hause saßen. Da schien dann die Sonne und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr gehen, da ist der Mittelfinger, auf Wiedersehen. Das war ein bisschen schade, ich hätte gern schöneres Wetter gehabt, aber so schön war die Stadt jetzt auch nicht.
Boah, ich fand es schon angenehm.
Ah, so eine angenehme, ruhige Stadt. Ja, ruhig war sie, das stimmt. Der Grieche war gut.
Es war das erste Mal, dass ich in Gladbach war. Der Grieche war fantastisch. Müssen wir eigentlich jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß.
Ich auch aber nicht.
Olympiakos? Das schreiben wir nochmal auf den Twitter-Account.
Wie der Akropolis Grieche. Oder Athen. Die heißen alle Akropolis oder Athen.
Nee. Der hieß irgendwas mit Olymp. Olympiakos, ja, Olympia, ja, Olympiade.
War super. Deshalb war tatsächlich sehr, sehr gut. Und günstig und lecker. Also, ja.
Ja, das stimmt. Und nette Gladbacher haben wir getroffen.
Das stimmt auch. Ja, die haben uns ja ins Fanhaus eingeladen. Kann ich nur jedem Auswärtsfan mal empfehlen, der nach Gladbach reist, besucht das Fanhaus. Das lohnt sich wirklich. Großartig, dass das da aus so einem Fanprojekt entstanden ist. Ja, sowas wünscht man sich in Hannover eigentlich auch. Aber hier sind die Fans ja mit anderen Sachen beschäftigt, als man was für den Verein zu tun.
Tatsächlich muss man ja dazu sagen, dass das Stadion so weit am Arsch der Heide liegt, dass das auch nötig war, dass da was gemacht wurde. In Hannover gibt's ja genug drumherum mit Maschsee und mit Elite und mit Nordkurve und so. Da braucht man das vielleicht nicht. Aber ja, es war sehr, sehr schön und es war sehr, sehr nett. Die haben gesagt, kann wirklich jeder vorbeikommen, auch im Trikot der Gäste, außer Dortmund und Köln. Die beiden sind da nicht gern gesehen. Alle anderen werden es überleben. Und auch wir haben es überlebt und es war schön.
Die Leverkusener sind egal.
Die Leverkusener waren egal, genau.
Gelernt, ja.
Und ich habe herausgefunden, Olympia Grill am Schillerplatz. Das war das Restaurant, Hans, wo wir gegessen haben.
Ja, schöne Grüße auch dahin. Die werden uns wahrscheinlich auch hören. Und
selbstverständlich, wir laufen doch da als Podcast über die Lautsprecher, hoffe ich zumindest. Und wenn wir das nächste Mal kommen, gibt's für diese Werbung ein gratis Souvlaki oder so.
Ich will ja eure romantischen Gefühle hier nicht irgendwie beschmutzen, möchte ich ja fast sagen, aber ihr habt schon mitgekriegt, dass wir das Spiel verkackterweise 2:1 verloren haben und dass das total uncool war, oder?
Ach so. Da war ja noch was, ja, da war ja noch was.
Ja, Rückfahrt war nicht so cool wie Hinfahrt und vorher, da hast du recht. So, André.
Gerade griechischer Weinhand, stimmt.
Nein, jetzt ist Schluss mit Singen, wir müssen tatsächlich über das Spiel sprechen. Aufstellung, lass mich kurz überlegen, wie haben wir gespielt? Schwegler, Bakalotz, Karaman, Klaus, Bebu und Hanik. Tim, das war ein bisschen anders als die letzten Spiele. Tim.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte irgendwie gedacht, so für Füllkrug ist es am allerbesten, finde ich irgendwie. Hat ja gegen Köln zuletzt auch von Anfang an ran gedurft und jetzt gegen Gladbach dann gar keine Chance hatte. Fand ich ein bisschen hart, aber gut, die Leistung war jetzt gegen Köln auch nicht so besonders berauschend, so dass das irgendwie einen Startelf-Einsatz gerechtfertigt hätte. Ich war insofern auf der einen Seite emotional überrascht, dass er Trainer dann doch sehr konsequent durchgegriffen hat und dann ihn draußen gelassen hat, aber ansonsten muss ich sagen, war es eigentlich so, wie ich es erwartet hatte, ein paar Änderungen muss er sowieso mit einbauen und dass man gegen Gladbach nicht spielen kann wie gegen Köln, war sowieso klar.
Das war vermutlich zu erwarten. André, wie haben wir denn gespielt? Erste Halbzeit, ich habe das ja im Stadion sehen müssen und wir saßen ziemlich schlecht und konnten deshalb nicht so wirklich viel vom Spiel sehen, also wir saßen so weit unten. Erste Halbzeit war jetzt eher schwere Kost oder täusche ich mich da?
Ja, aber doch nicht nur von uns.
Nee, aber von beiden.
Also, war schwere Kost, obwohl ich das Gefühl hatte, dass Hannover für ein Auswärtsspiel und einen Aufsteiger eigentlich das Ganze gut im Griff hatte. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie eigentlich mehr vom Spiel hatten, ein bisschen mehr Druck gemacht haben, ein bisschen zwingender in die Chancen rein wollten. Also prinzipiell war das ein guter Auftritt. Kann ich jetzt so viel Negatives gar nicht sagen. Es hat so ein typisches Hannover-Spiel mal wieder gewesen, wie wir es jetzt in der ersten Liga anscheinend öfter zu sehen bekommen. Ich beginne mich eigentlich erst zu ärgern ab der 90.
Nee, das war das nicht 86. oder irgendwie so, als das mit Harnik losging?
Nee, darüber ärgere ich mich nicht. Ist in Ordnung, das kann passieren, kann ich nachher noch was zu sagen. Aber ab der 90. habe ich mich richtig geärgert und ich merke jetzt schon, denn es kommt langsam hoch. Ich spüre das, es kommt hoch. Ich möchte mich jetzt schon mal für alles entschuldigen, was nachher noch kommt, ja. Aber ich spüre, ich krieg hier
André hat schon wieder Puls. Also ich erinnere die erste Halbzeit, Hans, so, wir waren, also ersten 20, 30 Minuten waren relativ langweilig und dann hinten raus nahm Gladbach so ein bisschen Fahrt auf, je näher man der Halbzeit kam. Und das haben sie dann auch nach der Halbzeit fortgeführt, bis sie dann in der 67. Minute das 1-0 geschossen haben. Erinnere ich das zu negativ oder trifft das die Sache ganz gut?
Nee, das trifft die Sache ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also ich fand Hannover tatsächlich, ich glaube, André hat das gerade gesagt, auch am Anfang besser oder beziehungsweise klarer in der Spielweise. Und Gladbach wurde ja im Laufe des Spiels immer stärker. Dann hatten wir eigentlich gedacht, zum Glück ist jetzt Halbzeit. Und nach Halbzeit ging es aber weiter. Und so sind sie dann auch so ein bisschen verdient, würde ich tatsächlich sagen, in Führung gegangen.
Tim, siehst du es auch so? Verdientes 1-0?
Ja, ich finde das immer schwer, weil insbesondere jetzt nach dem Standard finde ich es immer schwer, dass man davon verdient reden kann. Na klar, sie hatten jetzt so ein paar offensive Szenen dabei und das war sicherlich ein Indiz dafür, dass jetzt auch kurz vor der Pause insbesondere, dass man da ein bisschen mehr vom Spiel hatte aus Gladbacher Sicht und auch kurz nach der Halbzeit, aber man ist ja nie wirklich so gefährlich vors Tor gekommen, dass ein Tor fallen musste, also spielerische Akzente hat man da gar nicht setzen können, so dass man da irgendwie auch von einem total verdienten 1-0 reden kann. Ich finde das auch übrigens total beachtlich, dass eigentlich, ich habe jetzt die genaue Statistik nicht vorliegen, aber dass die meisten Gegentore alle nach Standardsituationen heraus entstehen gegen, ja, alle drei nach Standardsituationen, ein Elfmeter, zwei Freistöße und ein Elfmeter.
Wir haben doch schon vier Gegentore, oder haben wir erst drei? Ne, wir haben vier. Oder
vier?
Wir haben oder das
vier?
gegen wo die Sané...
War aber eine Ecke, glaube ich, war auch Standard.
Genau, gegen Freiburg nach einer Ecke, das Ding, wo Sané die Tür aufmacht.
Ach ja, stimmt, das Freiburg-Spiel.
Jetzt der Standard gegen Gladbach und dann der Elfmeter gegen Gladbach. Also vier Gegentore, viermal nach Standard, aber so gut das auch ist, dass man aus dem Spiel kein Gegentor kriegt. André, ich habe mir vorhin nochmal die Zusammenfassung angeguckt, es waren schon so ein paar Szenen dabei, wo wir nach Standardsituationen, sei es Ecke oder Flanke von nicht so mega weit oder Freistoß von nicht so mega weit weg, ordentlich ins Schwimmen gekommen sind. Da waren zwei Szenen dabei, die so nach Rückpass aussahen, wo der Abwehrspieler mit Schauner dann so im Stolpern den Ball rüber geschippt hat. Da haben sich die Gladbacher auch ein bisschen drüber aufgeregt. Würdest du sagen, Standards gegen uns ist eine Schwäche?
Also ob wir da schwach sind und das quasi für jemand anders eine Stärke ist oder was?
Ja, ob das eine unserer Schwächen ist, Standards verteidigen.
Ich finde, wir stehen eigentlich bei Standards ganz gut. Wir haben hochgewachsene Innenverteidiger, kopfballstark. Wir haben einige Offensivspieler, die kopfballstark sind. Also das finde ich okay, wenn es jetzt um Flanken, Ecken und sowas geht. Bei Freistößen ist es halt weniger die eigene Stärke, außer man stellt so dusselig eine Mauer wie Philippe und Sané. Aber da ist natürlich eher die Frage, muss man kurz um den 16er rum möglicherweise ein unnötiges Foulspiel machen. Das heißt also, die Entstehung der Szene darf dann halt nicht passieren. Aber generell sehe ich keine Schwächen bei uns bei Standardsituationen. Ich persönlich sehe Schwächen bei eben genau diesen dummen Foulspielen um den 16er rum. Das ist mir jetzt vermehrt aufgefallen. Ja, und dann natürlich kommt man nachher zu.
Ja, kommen wir nachher zu. Also erstmal gab es das 1-0 von Ginter, das hatten wir ja gesagt, es war nach einem Freistoß in dem Fall von links, also von unserer Seite aus links, linke Verteidigerseite, Ball in der Mitte und dann, ja, Ginter so ein bisschen mit dem Glück, weil er so den Außenriss da so hinhält, ich glaube, den wollte er ganz anders machen, auf jeden Fall cool hatte das Scheißding dann rein, aber freudige Überraschung, Hans, wir haben uns davon nicht aus dem Konzept bringen lassen, im Gegenteil, wir haben weiter nach vorne gespielt und vier Minuten später, Martin Harnik, Like a Boss, 425 Meter über der Erde, Kopfballtor, so macht man das.
So macht man das. Auch da sind wir ja anscheinend auch stark, auch nach der Standardsituation. Und der Hanik, das kann er natürlich, ne? Das ist, was er dann später da macht, da bin ich auf Andres Aussage gespannt, wie er das rechtfertigen möchte, dass man den nicht machen muss. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Naja, komm, dann haben wir jetzt das, wenn ihr schon fragt, also steht jetzt ja schon 1-1 und dann war, glaube ich, die wirklich nächste wichtige Szene, das Ding von Hanik. Es war eine Flanke.
Meine Oma hätte den gemacht, jetzt kannst du.
Ostjolek auf Bebu, Seiten verlagert, dann Bebu bringt ihn wieder in die Mitte und Hanik, also ich sag mal, wenn du einen Kreis drum ziehst, kannst du wahrscheinlich 6 Meter drumrum keinen Gladbacher finden und er steht komplett blank. André, warum muss er den nicht machen?
Nee, der soll den schon bitte machen. Also, er soll ihn natürlich nicht machen. Aber ich finde, bei einer Direktabnahme, der Ball kommt so bekloppt halb hoch. Das kann passieren. Wenn du da nicht richtig stehst, vielleicht noch mit einem etwas schwacheren Fuß, du bist in der Drehung und so, das kann passieren, dass das Ding dann an die Latte bügelt. Das soll natürlich nicht passieren und in 99% der Fälle geht das Ding rein. Das ist völlig klar.
André, ich bitte dich, das ist ein Bundesligaspieler. Das war ein 1,79 Entfernung zum Tor. So freistehend, normalerweise macht er den mit 2 Promille und verbundenen Augen.
Ja, macht er. Aber der Punkt ist, ich finde, wenn man diese Szene jetzt in unser Gespräch hier mit einfließen lässt, was natürlich wichtig ist, weil es ja eine Aufregerszene war, aber dann kommt nämlich die Szene gleich etwas zu gut weg. Und alles, was vorher und nachher war, kommt auch zu gut weg. Es ist völlig egal, ob Hanik das Ding macht oder nicht, ob er überhaupt die Chance dazu bekommt oder nicht. Damit steht und fällt das Spiel nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn er den macht, gewinnen wir das vielleicht 2-1. Da wäre das ein absolut unverdienter, glücklicher Sieg. Ich denke, mit einem Unentschieden 1-1 muss man aus diesem Spiel rausgehen. Dann wäre Gladbach zufrieden, Hannover zufrieden, die Fans wären alle zufrieden. Das wäre ein Ergebnis, was für dieses Spiel in Ordnung gewesen wäre. Und dass das Ergebnis nicht 1-1 ausging, liegt weniger an Hanik als an Sané. Deswegen würde ich jetzt kein Bashing gegen Hanik machen wollen, sondern gleich ein Bashing gegen Sané. Aber ihr habt recht, die Oma von Hans hätte den wahrscheinlich gemacht, obwohl man sagen muss, es ist ja auch eine sehr honorige alte Dame. Beim letzten Mal, als ich die gesehen habe, hat Hans die Ohren langgezogen, also die hat was drauf.
Los, komm, du darfst direkt weitermachen zum Bashing von Sané. Sané in der, weiß ich nicht, 92. Minute. Ach komm, erzähl's einfach selber.
Der geht mir so auf den Sack, der Typ, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich reg mich da so drüber auf. Der hat in jeder Saison, ja, in der letzten insbesondere, aber da war zweite Liga, jetzt fängt er schon wieder an, davor auch, der hat solche Aussetzer-Dinger dabei. Das ging gegen Köln schon los, als er gegen den Angreifer von Köln da diesen Ball so komisch da hin und her tändelt, ihn den Ball in die Füße spielt, dann hinterherläuft, die ganze Zeit rupft und zupft und eigentlich müsste es dafür noch Elfmeter geben. Aber das sind einfach Aussetzer, die dürfen dir in der Bundesliga nicht passieren. Und in Gladbach, beim Stand von 1-1, in der gefühlt 98. Minute, der Schiedsrichter hat schon zum Einatmen angesetzt, zum Abpfeifen, ja, da kannst du doch nicht jemanden von der Seite so wegflexen, wenn der Ball Richtung ausrollt, also Richtung Tor ausrollt. Es hätte niemals, hätte der die Grätsche nicht gemacht, es hätte niemals eine Gefahr daraus resultieren können. Der Spieler dreht vom Tor weg, ob er den Ball überhaupt noch erreicht, es steht völlig in den Sternen. Was soll er daraus machen? Und da grätscht er da so dämlich da rein und die ganzen 96-Fans, ja, diskutieren doch, ob das Elfmeter ist oder nicht und ob der Videobeweis ist doch alles scheißegal. So eine Grätsche bei so einem wichtigen Spiel, bei so einem Spielstand, oh, unfassbar. Und ich habe die große Befürchtung, dass das so eine Szene ist, gerade vor der Länderspielpause, die echt als Nackenschlag uns noch in den nächsten Spielen böse heimsuchen wird. Total unnötiger Kackmist. Sorry.
Tim, war es so schlimm?
Ja.
Tim, bist du noch da? Hans, war es so schlimm?
Ja, tatsächlich muss ich da ja, ich bin ja ein großer Sané-Verfechter, aber ich stimme André dazu. Er darf in der Situation, zu dem Zeitpunkt des Spiels, muss er klüger spielen. Er ist auch schon ein erfahrener Mann, da darf er nicht so rein. Ich habe auch gedacht, was macht er denn da? Und ich gönne ihm diese eine Szene pro Saison. Und dann hoffe ich, dass er daraus auch lernt. Und ich glaube, auch unter Breitenreiter ist es vielleicht dann noch mal was anderes als unter Stendel. Und dass er dem da vielleicht noch mal ein bisschen paar Tipps geben kann. Es sah sehr unglücklich aus. Es war ein ganz klarer Elfmeter für mich auch. Und ich glaube, ich gerade doppelt rum.
Ja, ich glaube, das liegt an Tim. Den schmeißen wir mal schnell wieder raus.
Ah, okay. Ja, also ganz klar, ich sag, beide haben Schuld. Also kriegst, wenn es kommt gar nicht zu der Situation, wenn Hanik das Tor macht, kommt es gar nicht mehr zu so einer Situation, glaube ich. Und das ist natürlich schade, dass zwei individuelle Fehler dann zumindest in einem Punkt, kriege ich André wieder recht, das ist komisch schon, dass ich André schon wieder recht geben muss, ein Unentschieden wäre natürlich verdient gewesen, ganz klar. Beide Mannschaften haben sich da jetzt kein Bein ausgerissen in dem Spiel, offensiv war da eher wenig und hätte man damit einen Punkt nach Hause gehen können, wäre alles in Ordnung gewesen. So, ja, waren wir ein bisschen traurig und die Gladbacher ein bisschen fröhlicher.
Ja, definitiv. Aber, ja, ich weiß nicht. Tim, du hast jetzt leider nicht mitgekriegt, was Hans alles Schönes gesagt hat. Wie schlimm war die Grätsche von Sané? Und wie unnötig oder wie nötig?
Also, ich, ja, total unnötig, total. Weil ich finde, wenn er ihn stellt, dann passiert, glaube ich, gar nichts. Und ich glaube, dann blamiert sich der Grifo sowieso selbst ein bisschen, weil er vorher auch schon leicht abhebt. Ja, man, ich glaube, als Profi in so einer Situation musst du vielleicht ein bisschen anders reagieren. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass das sind alles irgendwo halt auch nur Menschen, nicht? Und dann passiert dir das vielleicht, ist dann ärgerlich, hätte nicht sein müssen, aber im Endeffekt haben wir ja noch ein paar Spiele. Wir haben ja jetzt auch schon so viele Punkte gesammelt. Dann muss ich sagen, erlaube ich mir lieber kurz vor der Winterpause, vor der Länderspielpause lieber so einen Schnitzer und kann ihn in der Länderspielpause wieder ausbügeln irgendwie mental. Als dass das irgendwie ja ein paar Spieltage vor Schluss passiert.
Ja, also ich habe mich André will ja nicht über den Schiedsrichter sprechen in der Szene, da habe ich mich aber trotzdem ein wenig gewundert. Ich dachte, der Videobeweis wird dann dafür benutzt, oder der wird dazu gezogen, wenn jemand oder wenn der Schiedsrichter nicht reagiert. In diesem Fall hat er ja gesehen, ich pfeife Elfmeter und hat dann gesagt, aber ich gucke trotzdem nochmal nach, ob ich das
ja, jetzt genau.
Richtig gemacht habe. Die Szene, oder diesen Zusammenhang habe ich nicht verstanden, Tim. Was ist das so das gedacht auch, gewesen?
Nee, ich glaube, diese Diskussion um Videobeweis und so weiter, das gibt's ja auch in ganz anderen Podcasts und rund um Fußball oder Fußballshows generell. Das ist einfach, ich verstehe nicht, wenn ich einen Schiedsrichter, einen Bundesliga-Schiedsrichter hinstellt und dann entscheidet so, jetzt entscheide ich hier auf Elfmeter, dann brauche ich einen Videobeweis ja nicht mehr. Weil dann habe ich die Entscheidung ja schon entschieden. Dann ist es eine Tatsachenentscheidung. Aufgrund der mir vorliegenden Ereignisse entscheide ich auf Elfmeter. Aber dann brauche ich ja den Videoassistenten nicht mehr. Das heißt, ich meine, im Endeffekt ist es halt auch einfach problematisch, weil wenn der Videoschiedsrichter dann jedes Mal dazwischen ruft, wenn auch nur die leiste Vermutung einer Fehlentscheidung vorliegt, dann findet ja irgendwann auch kein Spielfluss mehr statt. Und an dem Beispiel Dortmund auswärts in Augsburg haben wir es ja gesehen. Also wie grotesk das noch wäre. Alles so werden kann.
Also ja, aber Moment mal, aber jetzt habt ihr, glaube ich, entweder ich oder ihr, aber irgendeiner hat jetzt eine falsche Erinnerung. Es war ja ein bisschen anders. Die Grätsche kommt, der Schiedsrichter entscheidet klar auf Elfmeter, für ihn aus seinem Blickwinkel, die ganzen Bewegungen, die so aneinanderlaufen, ist das ein klarer Elfmeter, wird gepfiffen. Und ich glaube, jeder im Stadion, am Fernseher hat gesagt, oh Gott, klarer Elfmeter. So. Dann kommt der Videoschiedsrichter und sagt ihm auf, was weiß ich, was aufs Ohr oder worauf auch immer, sagt er ihm, guck dir das nochmal an.
Ja, bist du sicher, dass das passiert ist?
Es könnte ja durchaus eine Schwalbe gewesen sein.
Bist du sicher?
Und wäre es eine Schwalbe gewesen, hätte er durchaus den Elfmeter zurücknehmen können und eben den Spieler, was weiß ich was, verwarnen können. Daraufhin geht er sich selber, weil der Videoschiedsrichter eben nicht gesagt hat, es war hundertprozentig eine Schwalbe, er gibt immer Gelb, oder, sondern er geht selber sich nochmal überzeugen, guckt sich das an und kommt zu dem Entschluss, puh, nee, eine Schwalbe ist das nicht, ich bleibe beim Elfmeter.
Bist du und sicher, dass es so gelaufen ist?
Elfmeter. Ja, anders ist es auch nicht erklärbar, weil warum sollte er sich sonst das angucken? Wenn sich alle einig gewesen wären, dass es ein Elfmeter ist, hätte er sich nicht angucken.
Weil er Angst hat, weil es die 96. oder 94., 93. Minute war.
Würde ja, er ist doch super, dann ist doch in Ordnung, das kann er doch machen. Also ich finde das total richtig, dass er das tut, bei einer knappen Geschichte und bei einer nicht ganz klaren Sache. Aber so oder so, auch ohne Videoschiedsrichter und diesem ganzen Brimborium, hätte es vor 3 Jahren bei der gleichen Situation Elfmeter gegeben, denn den hat er gepfiffen. Also Hannover konnte nichts weiter verlieren, die konnten nur gewinnen.
Das ist völlig richtig und wir wollen auch keine Videoschiedsrichter-Ja-Nein-Diskussion hier anfangen, weil wir das ja schon mal hatten und weil ich glaube, das führt auch zu nichts. Er ist ja da und wir behalten ihn ja jetzt auch und zumindest diese Saison und ich glaube kaum, dass sie ihn zur nächsten Saison wieder abschaffen. Wir haben verloren, 2-1 in Gladbach. Das war uncool, das war die erste Niederlage. Wir haben trotzdem weiterhin 12 Punkte nach 7 Spielen. Das nennt man einen gelungenen Saisonstart. Was wir daraus dann machen in den nächsten Spielen, sprechen wir gleich drüber, aber vorher noch so ein bisschen Fan-Themen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Eben habe ich gesagt, wir sprechen über Fan-Themen. Verarscht. Wir sprechen erst noch über was anderes. Hans, dein Thema. Neue Spieler. Es ging in der Länderspielpause, wie das immer so ist, da haben alle Langeweile und viel Zeit, ein paar Namen durch die Presse. Und wir suchen einen Innenverteidiger, beziehungsweise wir denken darüber nach, einen neuen Innenverteidiger zu kaufen, denn, oder auszuleihen oder was auch immer, denn Philippe fällt für den Rest der Hinrunde aus. Das war das Spiel gegen Hamburg, als ihm da einer auf den Oberschenkel gefallen ist. Und es kam jetzt nicht überraschend, zumindest für viele Leute, dass er nicht mehr spielen wird in der Hinrunde. Und dann haben wir letzten Endes noch Anton und Sané und ein bisschen Hübner. Und das ist für den einen oder anderen ein bisschen wenig. Jetzt wurde geguckt und gesucht und es wurden Namen in den Raum geschmissen. Hans, und ein Name wurde genannt. Und da musste ich sofort an dich denken. Neven Subotic. Das wäre dein Traumtransfer.
Ja, Neven, auf jeden Fall. Ganz klar. Als Back, selbst wenn er nur als Backup kommt, ist er, glaube ich, eine Verstärkung, kann eine Verstärkung sein, kann den jungen Spielern helfen. Ganz klar, wäre ich ein großer Fan von und musste auch heute lesen, dass ja der Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums für 5 Millionen Euro erstmal hinten angestellt wird. Die Profis können da nicht trainieren, weil das Geld im Winter in Spieler investiert werden soll. Und da könnte ich mir einen Subotic sehr gut vorstellen.
Prioritäten muss man setzen. Beine statt Steine.
Ist das echt eine offizielle Begründung?
Das hat ein Vertreter des Vereins so gesagt.
Das finde ich ja hart. Also ich habe das noch nicht gelesen, deswegen ich glaube dir das natürlich unbenommen. Aber das finde ich ja hart. Dafür, dass du im Sommer, außer bei Jesus, kein Geld investiert hast.
Doch, Korb hat doch auch Geld gekostet.
Wer?
Korb.
Ja, die sind ja am Anfang schon gewesen, aber es ging ja dann darum, dass du hinten raus in der Transferphase nochmal 2, 3 Spieler nachlegen wolltest, wovon de facto ja noch einer gekommen ist. Das heißt, da wäre ja theoretisch das Geld da gewesen und jetzt ist es nicht mehr da und sie müssen sich's quasi erstmal wieder schieben. Ist sehr spannend.
Aber vielleicht hat man das Geld ja auch bereits in den Nachwuchs investiert und hat jetzt einfach nur das Geld jetzt, sag mal, so gesehen als Investition für Personal vorgesehen. Also ob das jetzt ein neues Personal ist oder Schulung von altem Personal, ist jetzt sei es mal dahingestellt, aber meine Informationen sind, dass man sich intern wohl nochmal besprochen hat und dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass man im Jugendbereich jetzt erstmal investiert und dass man eventuell im Winter, eventuell falls notwendig, damals war aber noch nicht der Stand, dass Philipp verletzt ist und so lange ausfällt.
Also wir haben ungefähr 19 Millionen ausgegeben an Transfers in der Sommerpause und quasi nichts eingenommen. Von daher, also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so viel Geld da rumliegen haben. Aber Tim, wäre Neven Subotic, ich fasse kurz zusammen, er hat letzte Saison in der Rückrunde bei Köln gespielt, dort hat er fast immer gespielt. Davor war er bei Dortmund, ist dort dann irgendwann so aus dem Kader rausgeplumpst, weil er fast immer verletzt war. Ist jetzt wieder zurück bei Dortmund und spielt nicht. War 1, 2, 3, 4 Mal im Kader, hat aber sonst nicht so viel. Sonst war er nicht im Kader, beziehungsweise er hat auch einfach gar nicht gespielt in der ersten Mannschaft. Tim, wäre das einer, der uns weiterhelfen könnte und diese Lücke, die Philippe, und da machen wir uns mal nichts vor, jetzt tatsächlich hinterlassen hat, denn die ersten Spiele von ihm waren großartig, die er schließen könnte? Oder ist der schon zu alt und zu kaputt?
Nee, ich glaube, im Winter machen sowieso erstmal nur Spieler Sinn, die uns sofort weiterhelfen können. Und seit wann gibt es denn schon mal Spieler im Winter auf dem Transfermarkt, die Liga kennen, die Sprache sprechen, die dann auch noch nicht ganz so alt sind, dass man sagen könnte, okay, dann kannst du nur für ein halbes oder ein ganzes Jahr gebrauchen. auf dem Niveau, ganz ehrlich, da macht es, glaube ich, keinen Sinn, sich dann um irgendwelche Talente aus Belgien oder Kroatien oder Panama oder so zu kümmern, die dann eventuell in der Innenverteidigung mal heranwachsen müssten, weil diese müssen ja unter Umständen, wenn Philippe dann zur neuen Rückrunde dann wieder fit ist, dann gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass er sofort den Stammplatz sicher hat. Und falls doch, dann muss man ja erstmal davon ausgehen, dass Subotić erstmal nur ersatzweise hier ist. Und die Frage ist, ob er sich damit ja anfreunden kann. Aber weiterhelfen kann der uns sofort.
Dann hoffen wir das mal. Und dass wir vielleicht irgendjemand verpflichtet. Es gab ja noch so ein paar andere Namen, aber ich glaube, das waren alles erstmal so irgendwas zwischen Nebelkerze und lassen wir mal schauen, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Hoffe, dass
Können wir noch kurz einen Spieler grüßen, einen Ex-Spieler von uns?
Auf jeden Fall.
Da haben wir uns ja auch alle sehr gefreut. Wir haben uns ja getroffen und haben darauf auch angestoßen und haben das Spiel dann auch verfolgt. Also herzlichen Glückwunsch, Konstantin Rausch, für sein erstes Länderspiel. Chapeau.
Möchte dazu noch jemand was sagen? Möchte dazu noch jemand was sagen?
Auch, ja, das, so viele hüfthohe Flanken haben die in Russland noch nie gesehen.
Ja. Ich musste sehr dolle lachen. Ich musste wieder lachen, weil das, naja.
Das seltene Artenschutz übrigens.
Das Gute ist doch übrigens, dass dass Russland sich gar nicht mehr qualifizieren muss für die Weltmeisterschaft und deshalb ist auch Konstantin Rausch da immer gern gesehener Gast. Er hat übrigens gleich noch sein zweites Länderspiel gemacht. Also erst gegen Südkorea, dann gegen den Iran. Innerhalb von 4 Tagen kommt er auf 116 Länderspielminuten. An dieser Stelle beste Grüße an Hans Lieblingsspieler, Konstantin Rausch. Anderes Thema. Fangeschichte hier. Offener Brief und so. Ich glaube, die meisten wissen, worum es geht. Ich fasse es nochmal ganz schnell, ganz kurz zusammen. Es haben sich 90 Fanclubs zusammengeschlossen, einen Brief formuliert mit Fragen zum Thema 50+1, zum Thema Anteile verkaufen, zum Thema, wie geht das hier alles weiter rund um Hannover 96 und um Rückantwort gebeten. Die kam von Hannover 96, aber nicht in der gewünschten Form, nämlich schriftlich, sondern man hat ein Dialogangebot, Zitat Ende, gemacht und hat gesagt, wir können uns ja treffen, setzen wir uns zusammen, von unserer Seite kommt der Martin Kind und noch 1, 2, 3 Leute und ihr schickt irgendwie so eine Delegation von 8 Leuten, glaube ich war es, zum Gespräch. Dann dauerte es, ich glaube, keine 24 Stunden, dann wurde dieser Dialogangebot abgelehnt mit der Begründung, dass man keine Lust hat auf ein geheimes Hinterzimmergespräch mit dem Verein und außerdem sei man ja bereits seit vielen Jahren im Dialog und das hätte nichts gebracht und dann hat 96 nochmal nachgelegt und hat gesagt, dass man dieses Angebot weiterhin aufrechterhält. So, das war die Kurzzusammenfassung. Tim, wie doll, wer hat sich mehr daneben benommen in der ganzen Geschichte?
Oh, nimmt sich beides nichts, finde ich irgendwie. Also auf der einen Seite habe ich mich am Anfang auch auf Twitter habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, dass man dem Wunsch, sage ich mal, dieser 90 Fanclubs, auch wenn ich in keinem, das möchte ich jetzt hier nochmal sagen, in keinem Fanclub wirklich vertreten bin oder so, weil ich dafür leider keine Zeit habe und nicht besonders viel Zeit habe dafür. Da habe ich dann so gedacht, okay, warum kann man dem Wunsch nicht einfach so entsprechen? Die Begründung, dass man eben kein Frage-Antwort-Spiel per Mail haben möchte oder in welcher Form auch immer, das kann ich jetzt erstmal grundsätzlich nachvollziehen. Vielleicht hätte man das eventuell so ein bisschen als Kompromiss schustern können, dass man vielleicht die Fragen so konkret erstmal ganz sachlich beantwortet und für weitere Nachfragen dann ein Dialogangebot anbietet.
Tim, im Ernst?
Bitte?
Im Ernst?
Wie ist deine Meinung dazu, André?
Also ich persönlich finde es einfach nur noch absurd, was da passiert, dass irgendwelche Leute, die sich selbst ernannt als Fansprecher oder was weiß ich was betiteln, dass die die Chuspe haben, einem Verein einen Brief zu schreiben, schön und gut, dass sie dann erwarten, dass dieser Verein diese Fragen beantwortet, die ja nicht ja, nein zu beantworten sind, die ja teilweise in das operative Geschäft reingehen, die ja teilweise, wenn du sie vernünftig beantwortest, internas preisgeben, die diese Mitglieder überhaupt nichts anzugehen haben, ja, das ist einfach nur dummdreist ist das. Es tut mir leid, ich finde das dummdreist. Und dann, wenn der Verein sagt, also passt mal auf, Freunde, wir können uns gerne hier treffen, da können wir sicherlich ein, zwei, drei Dinge im Ruhigen besprechen, aber ihr müsst doch verstehen, dass wir sowas hier nicht öffentlich raushauen können. Dann noch sagen, oh, ihr Hinterzimmerpolitik, die wollen doch da was verstecken und verschleiern. Seht ihr, wir haben recht gehabt, die sind die Bösen. Also ich verstehe es nicht. Wenn das so ist, dann fange ich jetzt auch an, allen großen Firmen dieser Welt irgendwelche dusseligen Fragenkataloge zuzuschicken und beschwere mich darüber, dass sie sich dann nicht vernünftig antworten. Das ist doch abstrus, so funktioniert doch unsere Welt nicht. Beide Seiten sind Fehler gemacht worden. Auch das möchte ich mal davonweisen. Es gibt nur eine Seite, die sich absolut daneben verhält, denn der Verein und die Vertreter des Vereins haben überhaupt keinen Zwang und überhaupt keine Notwendigkeit, außer Freundlichkeit vielleicht, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Das heißt, jedes auf diese angeblich aktive Fanszene, ja, ist ein Zugeständnis, ist eine Freundlichkeit des Vereins Hannover 96. Und wenn diese Freundlichkeit jedes Mal weggeschlagen wird oder beziehungsweise auch noch schlecht gemacht wird, dann wundert es mich persönlich, dass der Verein da so viel Zeit und Geld investiert, um sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Da frage ich mich, warum die nicht zu mir zum Kaffee trinken kommen. Da kriegen sie einen schönen Kaffee, ich mache den leckeren Kuchen, da können wir uns auch nicht unterhalten und am Ende kommt genauso viel bei raus. Also Freunde der Nacht, langsam ist aber echt mal gut. Wenn die ihren Scheiß Stimmungsboykott machen wollen, sollen sie tun, aber bitte nicht den Verein nerven.
Also erstmal glaube ich, dass ich den besseren Apfelkuchen von uns beide mache.
Ja, ich wollte zweitens auch Zupfkuchen machen.
Ach so, ja, okay, dann müsste ich vielleicht nochmal Oma Else fragen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich das gar nicht so wirklich beantworten möchte, die Frage, wer sich jetzt wer wie und wo daneben benommen hat, weil ich das tatsächlich überhaupt nicht so, erstens gar nicht so formulieren würde, daneben benommen, aber ich weiß nicht, ich glaube irgendwie beide Seiten, also insbesondere mit der zweiten Bitte um einen Dialog, hat man ja nochmal deutlich gemacht, nein, wir wollen ja kein Hinterzimmertreffen veranstalten. Wir möchten, dass wir nehmen das schon ernst und ich kaufe das in erster Linie erstmal auch ab. Ich bin zwar grundsätzlich erstmal skeptisch, aber ich kaufe das oft auf das erste, in allererster Stelle kaufe ich erstmal ab so, aber ich frage mich halt auch erstmal, wie man jetzt darauf reagiert, weil es dauert jetzt ja im Vergleich zu der ersten Antwort seitens der Fanszene ganz schön lange, bis man sich auf eine Antwort einigt und offensichtlich wird das tatsächlich diskutiert.
Genau, und zwar am 13. Am 13.10., das ist in zwei Tagen, am Freitagabend, trifft sich die Fanszene wieder.
Ach so, ich dachte, das Ergebnis dieser Gespräche dann.
Nee, so wie ich das verstanden habe, wird da das erste Mal dann miteinander gesprochen und dann gucken wir danach weiter, was da rauskommt. Hans, der Verein hat gesagt, unser Interesse ist es, den bestehenden Konflikt miteinander zu lösen. Ein Frage- und Antwortspiel per Mail, das alles unter dem Scheinwerfer der Öffentlichkeit, erscheint weder sinnvoll noch hilfreich, denn auch wir haben Fragen, die wir mit Ihnen diskutieren möchten. Fand ich ein ganz interessantes Zitat. Auch wir haben Fragen. Kannst du dir vorstellen, Hans, dass auf der Seite der Fans gar keine Fragen kommen sollen? Also von Verein zu Fans?
Ja, dem möchte man aus dem Weg gehen. Es wurde eigentlich schon alles gesagt. André hat das sehr schön formuliert. Der Verein muss schon mal gar nichts. Und man hat reagiert, man hätte gar nicht reagieren können. Man hat reagiert, hat gesagt, okay, wir wollen uns da sitzen, aber nicht immer nur wir sind die Bösen, sondern wir machen einen Dialog draus und der muss auch nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Weil da wird ja auch jedes Wort, was dann vielleicht auch mal falsch gewählt wird, wird dann zerrissen.
Natürlich, aber das passiert dir nicht, wenn du einen Brief schreibst. Wenn du einen Brief schreibst, kannst du nochmal drüber lesen, also ne, einen Antwortbrief. Dann wird nichts zerrissen.
Den haben sie ja geschrieben, haben gesagt, pass auf, warum soll sich jetzt einer hinsetzen bei 96 und da irgendwie einen Fragenkatalog beantworten? Das hat André auch wieder sehr schön gesagt. Dann mache ich das zukünftig auch, dass ich an Firmen erstmal einen Fragenkatalog schicke, an VW, und wehe, die beantworten das nicht. Und wehe, dann gehe ich halt auch an die Öffentlichkeit, dann gehe ich an die Bildzeitung. Quatsch, Nonsens. Man muss einfach mal sich zusammensetzen, vernünftig, und nicht so ein bisschen, das ist alles so Kleinkindniveau, ne? So, du bist der Böse, nein, du bist der Böse. Und dann kommt die Kindergärtnerin, in dem Fall 96, sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal hier in eine stille Ecke und klären das. Und da wird gleich wieder zugemacht und wird geweint. Also das ist Ja, also mich nervt das ganze Thema so unfassbar. Die Fans gehen mir so offen, oder die sogenannten Fans, es ist sowieso nicht klar, wer sich da überhaupt das Recht nimmt, für mich zu sprechen. Ich sehe mich nämlich als Fan.
Nein, Moment. Das hat der André ja auch schon so in die Richtung gesagt. Sie sprechen nicht für alle Fans, sie sprechen für die 90 Fanclubs, die das unterschrieben haben. Und die haben das ja freiwillig unterschrieben. Und da wurde
Nein, Tobi. Sie sprechen für die aktive Fanszene. Das ist in der medialen Berichterstattung so. So stellen Sie sich selber da, für die aktive Fanszene, dass da unter diesem Brief so und so viele unterschrieben haben, ist klar. Das ist ein Brief, den unterschreibt man in Person oder in juristischer Person. Aber trotz alledem ist die mediale Berichterstattung, und da geht keiner von diesen Fanclubs hin und sagt, nein, Freunde, es sind die 90 und nicht die aktive Fanszene, sondern dieser Begriff aktive Fanszene wird von beiden Seiten und von den Medien aktiv benutzt, wird nicht widersprochen, also für mich
unter
diesem Label, André, und ich bin genauso aktive Fanszene wie Hans, und selbst Hans und ich sind nicht die gleiche aktive Fanszene, und das geht einfach nicht, ja, es geht einfach nicht.
Also ich finde, das ist ganz, ganz deutlich geworden, wer diesen Brief geschrieben hat, nämlich die 90, die da drunter stehen, und wer ihn nicht geschrieben hat, die Leute, die nämlich nicht...
Ja, können die nicht die 8 stellen? Warum, wovor haben die denn Angst?
Ja, das ist ja eine ganz andere
Frage. Haben die Angst vor den Fragen von 96?
Nein, das ist... Darf ich dann da auch hingehen, oder wie?
Das ist ja eine ganz andere
Frage. Soll ich jetzt einen Brief schreiben? Können wir uns dann mit denen treffen?
Naja, das ist immer eine Frage des Inputs oder beziehungsweise des Impacts, den man da so leistet. Wenn du einen Brief schreibst, vermutlich werden sie dir zwei Zeiler zurückschreiben. Ich weiß
nicht. Ja, es reichen immerhin 45 Leute mit unserem Podcast, also ich bitte dich.
Und mindestens. Manchmal noch 46. Unsere 46 Hörer, an dieser Stelle schönen Gruß. Nein, also ich finde, es ist ganz klar geworden, und egal was die Presse daraus macht, wenn man sich ein bisschen bemüht, findet man sofort raus, welche 90 Fanclubs das sind. Das sind übrigens ganz, ganz viele aus der Nordkurve und ganz, ganz viele, die man auch auswärts des Öfteren sieht, und das versuche ich alles zu beschreiben, ohne das Wort aktive Fanszene zu sagen, weil ich fühle mich auch nicht inaktiv, also meistens zumindest. Egal. Man möchte nicht sprechen auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte man nicht schreiben, das ist ein Problem, und da kommen wir jetzt auch, oder wir sowieso nicht, aber da kommen die beiden Parteien nicht zueinander. Ich fand diese zwei, drei Tage, wo es dann immer hin und her ging, fast schon unterhaltsam. Jetzt nervt es mich schon wieder, das Thema, und ich bin gespannt, was am Freitag beim Fantreffen rauskommt, und dann mal sehen, wie man damit so umgeht. Und dann ist ja schon am Samstag gleich wieder Spiel. Vielleicht passiert ja da was Großes, man weiß es nicht.
Wer weiß das schon?
Aber jetzt sind wir doch genau an dem Punkt. So, pass auf. Diese ganze Fanboykott-Geschichte, ja, zieht sich ja wie ein roter Faden mit Vorspiel und Hauptgang und Tralala-Fitti, zieht sich ja schon fast ein Dreivierteljahr jetzt sicher durch. So, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es dann ja zum Start der neuen Saison auch wirklich einen Fanboykott gab, oder Stimmungsboykott gab, von einigen, vielen wenigen, je nach Ansichtssache. Ist ja auch ganz egal. Dann haben sich einige viele wieder daneben benommen, indem sie Quatsch gerufen haben und blöde Banner hochgehalten haben, kann man auch so oder so bewerten. Wollen wir jetzt nicht nochmal thematisieren. Aber Hannover 96, darum geht es ja letztendlich allen, und zwar eigentlich ja hauptsächlich, wie gesagt, einigen nicht, aber hauptsächlich um die Profimannschaft und den Verbleib im Profifußball. Also sprich, wo spielen die erste Liga, zweite Liga, welcher Spieler kommt, welche Trikotfarbe. Es geht ja weniger um die Dart-Abspaltungen. So, wenn Hannover 96 jetzt am Wochenende zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt lädt, dann kommen ja auch wieder alle, die den Stimmungsboykott machen, es kommen alle, die da sich noch nicht wirklich entschieden haben, es kommen alle, die sich entschieden haben. Das heißt, wir haben wieder eine Gemengelage, die total kontraproduktiv ist. Es geht mir nicht um Stimmung machen, um Lautstärke, um Gesänge, um Hurra, Hurra. Es geht um die Stimmung im Stadion. Ja? Ich persönlich, und mit denen ich gesprochen habe, die empfinden das ähnlich, vielleicht ihr ja auch, gehen mit einem Gefühl ins Stadion, das nicht positiv ist. Man hat das Gefühl, oh, es ärgert einen, es nervt einen, es kotzt einen an, wir, die, man macht Gruppen auf, da die Nordkurve, da die Ultras, da die Osttribüne oder sonst was. Alles total unnötig, weil gegen Frankfurt ist meine Einschätzung, könnt ihr anders sehen, entscheidet sich zum Großteil unsere Saison. Wenn wir gegen Frankfurt das Spiel verlieren, sieht unser glorreicher Bundesliga-Start, der ja ganz toll war, auf einmal gar nicht mehr so ganz toll aus. Der Tabellenplatz 5 täuscht komplett darüber hinweg, wie viele Punkte wir haben, nämlich 12. Und dass mit einer Niederlage gegen Frankfurt man ganz schnell nach unten durchgereicht wird und dann ja noch die dicken Klopper kommen. Denn wir dürfen nicht vergessen, gegen wen wir bis jetzt gespielt haben. Wir haben gegen Köln gespielt, Tabellenletzter. Wir haben gegen Hamburg gespielt, 16. Freiburg, 15. Mainz, 13. Wolfsburg, 12. Wir haben Schalke, 9. Nehmen wir mal die und Gladbach, haben wir gegen zwei Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte gespielt.
Und Leute, André hat ehrlich, vollkommen
ich
recht.
Ich will jetzt hier keinen, ich bin nicht in Rumotzen, aber ich mache mir echt Sorgen.
Ich stimme dir ja selten genug zu, aber diesmal tue ich's. Und du hast damit die Überleitung perfekt hingekriegt. Ihr hört jetzt den Basti vom Eintracht-Podcast, der erzählt, wie es bei der Eintracht aussieht. Und dann hört ihr André, Hans und Tim, wenn wir nochmal so ein bisschen über diese Details sprechen, die André gerade angesprochen hat.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wie angekündigt, jetzt der Basti vom Eintracht-Podcast und von 93. Hallo Basti.
Gute.
Was ist dir eigentlich lieber wichtig, vom Eintracht-Podcast aus ankündige oder von 93?
Beides gut. Aber für heute ist wahrscheinlich Eintracht-Podcast besser.
Okay, also heute ein bisschen seriöser Eintracht-Podcast und ja, herzlichen Glückwunsch zur 50. Ausgabe an dieser Stelle noch von 93.
Dankeschön.
Ich habe darauf verzichtet, euch ein Audio-Text zu
geben. Ich habe es gemerkt, ich habe gewartet.
Ja, nein, ich habe es tatsächlich vergessen und dann auf einmal hattet ihr schon wieder die Sendung und naja, gut. Sonst hätte ich hätte natürlich gegen alle Regeln verstoßen und ungefähr 30 Minuten erzählt und das nur von Hannover 96.
Sehr gut.
Basti, wir müssen sprechen über die Eintracht. Blick auf die Tabelle, ihr seid Achter. Hört sich erstmal so ganz okay an, 10 Punkte. Das nennt sich dann Schlagdistanz vermutlich. Wir sind Fünfter und haben 12, also mit einem Sieg am Samstag wärt ihr da mal locker dran vorbei. Wie zufrieden bist du? Wie läuft es?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das fragen wir uns Woche für Woche im Eintracht-Podcast auch, wie zufrieden wir eigentlich sind, weil es so ein bisschen ein Auf und Ab war. Wir hatten gute Auswärtssiege in Köln und in Gladbach, hatten aber auch schlechte Heimspiele gegen Wolfsburg und gegen Augsburg. Und dann dieses Spiel, was so ein bisschen aus der Reihe fällt gegen Stuttgart, was man gar nicht einordnen kann. Also man weiß bei der Eintracht, glaube ich, noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, ehrlich gesagt. Und die Stimmung in der Stadt ist auch sehr, sehr gespalten. Es gibt Leute, die sind schon genervt. Es gibt Leute, die haben es genauso eingeschätzt. Und es gibt Leute, die sind hochzufrieden. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Also
wovon sind die Leute genervt?
Die Leute sind scheinbar genervt davon, dass diese nominellen Offensivspieler auf dem Platz da stehen, die von den Namen her natürlich nach so ein bisschen Offensivfußball klingen, mit Rebic, Gacinovic, Boateng, Aller, dass die noch nicht so viele Tore geschossen haben. Wir haben jetzt, glaube ich, ein Torverhältnis von 6-6, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir, also meiner Meinung nach haben da ein paar Leute zu viel erwartet, ehrlich gesagt, weil ich glaube, so wie es momentan ist, war es abzusehen, weil die in den Heimspielen, die wir verloren haben, hatten wir auch Pech. Ich will natürlich aber auch nicht verschweigen, dass da noch viel Sand im Getriebe ist, was so ein Spiel betrifft, wo der Gegner sich hinten reinstellt. Da fällt der Eintracht noch nichts ein. Das war letzte Saison schon so. Dieses Problem haben, glaube ich, viele Bundesligisten, weil mittlerweile sich 80%, glaube ich, bei Auswärtsspielen hinten reinstellen und erstmal den Gegner machen lassen. Ja, damit kommt die Eintracht noch nicht zurecht, aber wir haben in Gladbach gewonnen, wir haben in Köln gewonnen, wir haben jetzt gegen Stuttgart gewonnen. Also eigentlich ist alles in Ordnung gerade.
Aber dieses ein Mittel haben gegen eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt und nichts tun, da tun sich doch wahrscheinlich von 18 Bundesligisten 14 schwer. Also das ist doch schon hochgegriffen, wenn man sagt, das ist unser Ziel, dass wir Spiele selber machen und Spiele dominieren können.
Ja eben, aber dann hast du halt so ein Heimspiel wie zu Hause gegen Augsburg. Und zu dem Zeitpunkt, als wir gegen die verloren haben, wussten wir auch noch nicht, dass die scheinbar tatsächlich ganz gut in Form sind. Also das relativiert sich ja dann im Nachhinein auch so ein bisschen. Gegen Wolfsburg, die Niederlage war sehr, sehr unglücklich, weil da müssen wir nach 30 Minuten schon 3-0 führen. Dann hatten wir so das schlechteste Spiel, was wir gemacht haben, war die erste Halbzeit in Leipzig. Da haben wir auch so ein bisschen eine vorsichtige Aufstellung gewählt, haben ein paar Spieler schon geschont. Da hatten einige den Eindruck, dass Kovac da gar nichts holen will. Das hat so ein bisschen für Missstimmung gesorgt, aber die ist jetzt gegen Stuttgart-Halle, hat die auf jeden Fall mit seinem Fallrückzieher ein bisschen aus der Stadt geballert, diese Missstimmung. Und ich habe sie sowieso nicht verstanden. Also ich bin mit Aller, der hier teilweise auch schon in der Kritik steht, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Es sind auch erst 7 Spiele, es sind viele neue Spieler dabei. Und ich gehe davon aus, dass Kovac sich davon auch nicht beirren lässt und die Mannschaft probiert sukzessive weiterzuentwickeln. Ich vergleiche das hier in Frankfurt gerade so ein bisschen mit der Hertha. Da hat Dada im ersten Jahr auch erstmal gesagt, so, wir konzentrieren uns auf die Basics. Die haben grottenschlecht gespielt, haben aber immer gekämpft. Dann im zweiten Jahr ging es schon ein bisschen besser und immer Schritt für Schritt. Und ja, die Hertha ist mittlerweile auch eine Mannschaft, die schwer zu besiegen ist. Und ich hoffe, dass die Eintracht auch auf dem Weg ist dahin. Und die Spieler, die ich jetzt schon zweimal angesprochen habe, in Köln und in Gladbach, haben es ja gezeigt. Also die Eintracht ist eine Mannschaft, die kann auf jeden Fall mal nach Gladbach fahren, nach Köln fahren und kann da gewinnen. Deswegen fahren wir auch nach Hannover und können da locker gewinnen.
Ja, wir konnten in Gladbach nicht gewinnen. Und zu Hause gegen Köln haben wir auch nicht gewonnen. Dafür haben wir Wolfsburg nicht geschlagen, aber einen Punkt geholt. Da ist es kompliziert. Lass uns nochmal über den von dir eben angesprochenen Aller. So, ne? Das H ist vermutlich relativ stumm bei so einem Franzosen. Der hat dir die Saison geöffnet, hast du gesagt, mit seinem Fallrückzieher gegen Stuttgart vor, ja, jetzt gut anderthalb Wochen. ist das einer, von dem du denkst, dass der euch langfristig sehr, sehr viel Freude bereiten wird? Ich meine, der Bengel ist 23, hat alle U-Mannschaften von Frankreich durchlaufen und ist jetzt das erste Jahr in der Bundesliga, kam aus Holland. Da, also wenn man da am Anfang viel erwartet, das ist doch ein bisschen vermessen, oder nicht?
Ja, eben. Du kannst ja mal in einen anderen Podcast kommen und das den Eintracht-Fans auch ein bisschen sagen, weil ich habe es auch nicht verstanden. Und weil man muss auch sagen, die Eintracht, das erste Spiel in Freiburg, da hat er mir schon gut gefallen. Da war die Eintracht ziemlich früh schon ziemlich gut. Dann gegen Wolfsburg war die Eintracht eigentlich auch gut. Du hast halt einfach, Haller hat halt an den Kopf, an den Pfosten geköpft und im Gegenzug fällt das 0-1 und dann ist Eintracht dann nichts eingefallen. Das war ein bisschen unglücklich, aber er gibt unserem Spiel auf jeden Fall was, was wir vorher nicht hatten. Also der ist, dafür, dass er so groß ist, hat er eine sehr, sehr gute Technik. Der hat das Auge für den Mitspieler. Der kann den Ball gut abschirmen. Du kannst auch mal einen langen Ball auf ihn spielen, dass die Spieler nachrücken können. Dass er jetzt ein, zwei Situationen vom Tor hatte, wo er nicht so glücklich ist, das ist klar. Das will ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Also ich bin sehr, sehr begeistert von ihm. Und das Einzige, was ich verstehen kann, warum es Kritik gibt, aber da verstehe ich nicht, warum es sie an ihm gibt, es ist natürlich, die Eintracht hat bei Heimspielen, nicht bei Heimspielen, die Eintracht hat bei Auswärtsspielen, zum Beispiel in Leipzig oder so, wenn die Eintracht wirklich auch auf Konter gehen will, dafür ist er der falsche Mann. Also du hast bei in Leipzig hat es oft so, da haben einen langen Ball auf Allaire gespielt und dann hat er den Ball auch festgemacht, aber dann war halt keiner da, auf dem er ihn ablegen konnte und für einen reinen Konterstürmer ist er halt auch zu langsam. Und da ist er quasi ein Opfer der Systematik. Da verstehe ich halt Kovac dann nicht, dass er ihn stellt, weil er dann natürlich schlecht aussieht. Wenn er in der Mittellinie den Ball kriegt, dann kann er nicht viel anfangen, außer den Ball wieder abzulegen. Also er ist kein Stürmer, wo du irgendwie auswärts spielst, der irgendwie aufs Tor rennt, wie mein Lieblingsspieler Timo Werner. Also es ist halt ein anderer Stürmertyp, der aber eigentlich auch... Wir haben hier in Frankfurt im Sommer gedacht, dass mit seiner Verpflichtung auch so ein bisschen die Weiterentwicklung des Spiels schon gespoilert wird. Zu sagen, okay, da ist ein Stürmer vorne drin, der für Heimspiele wichtig sein kann, weil du vorne jemanden hast, der Betrieb macht und die Leute, die neben ihm spielen, vielleicht dadurch ein bisschen mehr Platz haben, weil er zwei Gegenspieler bindet. Und das zeichnet sich auch schon ab. Das muss natürlich, ist das 23, du hast gesagt, die Mannschaft ist neu, das muss sich erst einspielen. Ich bin dann sehr zuversichtlich, weil es teilweise schon gut klappt. Das einzige Problem, was ich sehe, das einzige, was ich auch gelten lassen würde, ist, dass er, wenn du auswärts bei einer favorisierten Mannschaft spielst, nicht derjenige ist, der dir einen Konter abschließt. Also von daher ist es alles im Fluss. Also die Leute, die ihn schon kritisieren, die kann ich ehrlich gesagt auch nicht ernst nehmen.
Niko Kovac, wird der kritisiert? Seid ihr zufrieden mit ihm? Läuft es gut? Ich weiß, wir haben schon mal über ihn gesprochen. Du bist Fan von ihm.
Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ich bin weiterhin Fan. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Eintracht Frankfurt sind. Für Eintracht Frankfurt ist ein super Trainer, der wahrscheinlich in zwei, drei Jahren bei einem Verein sein wird, der ein bisschen höher als die Eintracht ist. Da rechne ich schon mit. Ja, die Kritik, die an ihm hier laut wird, teilweise liegt an der Spielweise, die er halt hat. Aber für mich ist die Spielweise eine realistische. Also er probiert nicht irgendwie ins Verderben zu rennen, sondern er sagt halt, Defensive muss stehen und dann können wir überall bestehen. Und da hat es halt gezeigt. Natürlich sind das keine attraktiven Spiele teilweise. Als wir in Gladbach zum Beispiel im Halbfinale nach Berlin eingezogen sind, dann, das ist kein Spiel, wo du als Fan draußen sitzt und denkst, boah, geil, das ist ja super, wie die das hier rausgespielt haben. Das sind halt emotionale Spiele, weil du eine Mannschaft siehst, die 90 Minuten, 120 Minuten hochkonzentriert ist, verteidigt, enger Mann ist, giftig ist. Wir haben auch viele gelbe Karten, die sind auch teilweise über der Grenze. Das ist natürlich für einen wenn du jetzt ein reiner Fußballfan bist, dann würdest du dir kein Eintracht-Spiel angucken. Aber ich bin Fan. Ich will, dass die Eintracht gewinnt. Und selbst wenn die Eintracht so gewinnt. Also von daher ist das, für mich ist alles in Ordnung. Kovac ist für mich jemand, der sehr, sehr viel positive Sachen nach Frankfurt gebracht hat. Dass wir natürlich hier kein Fußball 3000 spielen, ist mir auch bewusst. Aber das erwarte ich halt auch nicht. Vielleicht bin ich auch deswegen nicht sauer. Ich weiß nicht, was manche andere erwarten, aber für mich ist Kovac der richtige Mann bei uns gerade und bin auch weiterhin Fan. Also bei mir hat sich gar nichts geändert.
Das klingt doch sehr vernünftig. Zwei Spieler gibt es quasi, die so ein bisschen Überschneidung haben zwischen Hannover und Frankfurt und da muss ich an dieser Stelle natürlich fragen, wie geht es Marius Wolf?
Marius Wolf habe ich letztens sogar hier getroffen. bei einer Shop-Eröffnung hat er Autogramme und Fotos gemacht. Ja, der wirkte ganz locker eigentlich. Aber Marius Wolf ist jetzt nicht einer, über den in Frankfurt viel gesprochen wird. Also das wird geunkt, dass er geholt wurde, damit man auf diese deutschen Spieler kommt, da die man im Kader haben muss. Deswegen wurde er damals verpflichtet. Hat dann sogar ein paar Mal gespielt, aber ist jetzt nicht hier groß in Erscheinung getreten. Also muss man sagen, er ist so ein bisschen außen vor, was die Spieler betrifft, die jetzt irgendwie Starter-Elf-Kandidaten sind zumindest. Also er ist, ich sage mal so, ich fasse mal so zusammen, dass er ist hier ein Einwechselspieler.
ein Einwechselspieler. Gegen Köln eingewechselt worden, gegen Leipzig 90 Minuten gespielt und dabei eine Vorlage gegeben, sagt mir transfermarkt.de. Anderer Spieler, der bei euch war, jetzt bei uns ist Pirmin Schwegler. Der schlägt bei uns aktuell so gut ein, dass ich mich ernsthaft gefragt habe, warum wolltet ihr den eigentlich nicht behalten?
Ja, das haben sich hier viele gefragt. Ich glaube, das hat er sich auch selber gefragt. Das war damals irgendwie eine ganz merkwürdige Geschichte mit Bruchhagen. Bruchhagen ist ja, du kennst ja Bruchhagen vielleicht auch ein bisschen aus seiner Außendarstellung. Er ist ja so ein knurriger Typ, der wahrscheinlich jetzt, wenn du Geburtstag hast, nicht dir um die Arme fällt und sagt, ach Tobi, alles gut zum Geburtstag, ich liebe dich, sondern er sagt, ma, alles gut zum Geburtstag. Und ich glaube, meine Vermutung ist, dass da so ein bisschen eine Diskrepanz war zwischen der erwarteten Wertschätzung, die Schwegler hatte, also dass er gesagt hat, er war hier Kapitän, er war Führungsspieler. Er hätte sich wahrscheinlich vom Eintracht-Vorstand sowohl finanziell auch als was als auch die Bemühungen betrifft, hätte er sich wahrscheinlich so ein bisschen mehr eine Aufwand gewünscht von den Verantwortlichen. Die kam nicht und dann ist er dann irgendwie gewechselt für eine ziemlich geringe Summe nach Hoffenheim. Und man hatte trotzdem das Gefühl, dass das zu verhindern gewesen wäre, wenn man sich mehr um ihn bemüht hätte. Ich glaube, er wollte einfach die Wertschätzung spüren, weil ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist mit seiner Geschichte, auch dem Geld jetzt das Allerwichtigste ist. Ich glaube, er ist jemand, der will einfach Wertschätzung haben. Und dann ist, aber die hat er irgendwie vom Bruchhagen nicht bekommen damals. Ich habe es auch nicht verstanden, bin auch sehr, sehr traurig. Ich war auch einer derjenigen, der gehofft hat, dass er nicht zu euch geht, sondern zu uns, weil das war auch mal ganz kurz in der Gerüchteküche. Ja, ist schade. Man kann euch nur beglückwünschen. Das ist ein super Typ, ein abgeklärter Sechser, der technisch gut ist. Also die Doppelsechs, die ihr da habt, die ist schon in Ordnung. Also
ja. Doppel- bis Dreifach-Sechs tatsächlich sogar. Manchmal gehen wir ja auch mit Dreien raus. Vermutlich nicht am kommenden Samstag, aber ich will dem Trainer nicht vorgreifen, um Gottes Willen. Ja, Samstag ist das Stichwort. Gibt es irgendwelche wichtigen Ausfälle bei euch? Müsst ihr auf irgendwen verzichten? Was erwartet uns am kommenden Samstag, wenn ihr hier auflauft?
Also Fernandes ist immer noch verletzt. Das ist auch so ein bisschen blöd. Verlet hat jetzt gegen Stuttgart eine rote Karte gekriegt, ist zwei Spiele gesperrt. Dafür wird Salcedo hoffentlich reinrücken. Ja, was erwartet euch? Also im Endeffekt erwarten euch die vier da vorne, die ich vorhin angesprochen habe. Da links Rebic, rechts Gacinovic, auf der 10 Boateng und vorne Allaire. Da könnte ich schon ein bisschen Angst haben, weil wenn die vier, umso mehr die zusammenspielen, umso besser werden sie sich auch einspielen. Und da ist schon viel, viel Potenzial. Also du hast mit Gacinovic und Rebic eine gewisse Schnelligkeit. Ich bin gespannt, wie ihr auftreten werdet, weil das Ding ist, es wird wahrscheinlich jetzt hoffentlich eh von Hannover keiner hören, aber wenn ihr so ein bisschen diesen Heimspiel-Spirit bekommt und denkt, ihr müsst irgendwie was machen, ist die Eintracht echt der Verein, der so Räume ganz gut ausnutzen kann. Also
selbstverständlich, ja, das hört das jemand vom Verein. Also Basti, bitte, natürlich. Wird da über Lautsprecher, wird das in den Katakomben ausgestrahlt.
Ja, ich hoffe es trotzdem nicht. Auf jeden Fall ist es so, wenn die Eintracht ein bisschen Platz hat, ist die Eintracht sehr, sehr gefährlich. Die Eintracht wird einigermaßen ein paar Fans mitbringen, was auch immer ganz cool ist. Und ja, das ist, wir haben es jetzt bei uns in der Sendung gestern gesagt, das ist ein 50-50-Spiel. Also das sind diese Spiele heutzutage in der Bundesliga. Du hast ja in der Bundesliga, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und unsere Emotionen für den jeweiligen Verein rausnehmen, du hast ja in der Bundesliga sehr, sehr, sehr viele mittelmäßige Vereine, ehrlich gesagt. Also das ist ja ein großer Pool an mittelmäßigen Vereinen von 7 bis 18, da wo sich irgendwie ein 3-Wochen-Rhythmus alles komplett von Europapokal zum Abschiedskampf alles ändern kann. Und das ist so ein Spiel. Und das sind meistens die Spiele, wo es auch darauf ankommt. Keine Ahnung, die Eintracht in der 5. Minute in Eckball geht 1-0 in Führung und dann wird es halt ein komplett anderes Spiel und ihr tut euch dann schwer, gegen uns irgendwie eine Lösung zu finden. Umgekehrt kann es genauso sein. Ihr macht in der 5. Minute 1-0 und uns fällt da nichts mehr ein. Ja, das sind diese Spiele. Da können die ganzen Trainer sich noch so viele Laptops und MacBooks kaufen. Solche Spiele werden teilweise auch manchmal mit Suff entschieden, ehrlich gesagt. Pfosten geht rein, geht nicht rein. Bei unseren beiden Mannschaften fehlt, glaube ich, trotzdem die Qualität, diesen Zufall, den der Fußball-Intus hat, so weitestgehend auszuschalten. Da gibt es andere Vereine, die das vielleicht können, aber ich glaube, unsere beiden Clubs können das nicht. Deswegen ist auch immer eine Portion Glück dabei. Ich hoffe, das Glück ist wieder und bleibt bei der Eintracht, weil wir hatten es am Anfang der Saison nicht, haben es gegen Stuttgart zurückerkämpft. Also von daher hoffe ich, dass jetzt zwei Spieler sind, die zu unseren Gunsten ausschlagen. Und dann kann man bei der Eintracht von einem sehr, sehr gelungenen Saisonstart sprechen.
Definitiv. Wenn wir gewinnen, können wir das auch mal wieder. Also wir haben es am Anfang schon, jetzt aber so nach 8 Spielen könnte man nochmal, wir haben auch gerade in der Sendung angesprochen, wie wichtig dieses Spiel ist, damit man so dieses The Trend is your friend Ding nicht in die falsche Richtung ausschlagen lässt. Basti, zwei.
Ja, das haben wir auch in unserer Sendung gesagt, da sind wir uns nicht einig. Also ja. Wahrscheinlich geht es dann deswegen unentschieden aus.
Ja, vermutlich. Und keiner hat richtig gewonnen oder verloren und kommt nicht so wirklich weiter. Basti, zwei Fragen zum Abschluss. Erste Frage, sehe ich dich am Samstag in Hannover? Zweite Frage, wie geht's aus?
Leider nicht. Ich muss meine Auswärtsspiele mittlerweile beruflich bedingt sehr, sehr gut timen, um mir immer frühzeitig frei nehmen. Das habe ich für so eine weite Auswärtsfahrt nicht gemacht. Und Hannover ist ein Spiel, Da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Da fahre ich manchmal 7 Stunden nach Hause und die andere hat 3-0 verloren. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Die letzten 3 Male, wo ich da war, war nichts Gutes bei euch. Und das Spiel endet 0-1 für die Eintracht.
0-1. Was die anderen Jungs von Hannover tippen und was ich tippe, das hört ihr gleich. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Basti. Und folgt ihm bei Twitter @basti_red und hört beim Eintracht-Podcast rein. Genau. Vor dem Spiel gegen Hannover, nach dem Spiel gegen Hannover und wenn ihr dann Gefallen gefunden habt, dürft ihr da natürlich gerne bleiben. So, hier geht's gleich weiter mit den Jungs von Hannover.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Das war Basti vom Eintracht-Podcast. Jetzt wieder Hans, Tim und André. Und Jungs, André hat es gerade schon angesprochen, es ist eigentlich ganz unwichtiges Spiel, finde ich auch. Es geht irgendwie so ein bisschen darum, den Schwung nicht zu verlieren und nicht unten reinzurutschen. Hans, siehst du das auch so? Ist das schon sowas wie, ein siebtes Spieltag, ein achtes Spieltag Endspiel?
Ja, leider muss ich sagen, ja. Ich bin auch ein bisschen weg von meinen Meisterschaftsträumen, wobei es immer noch drin ist. Ich glaube einfach, dass wir jetzt mal wieder einen ganz klaren, gut herausgespielten Sieg brauchen. Sonst wird man in Hannover, gerade die hannoversche Presse ist da mal sehr schnell dabei mit Krise und erreicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr. Ich meine, wir haben unter Breitreiter jetzt ein Spiel verloren, aber haben auch in den letzten 5 Spielen nicht gewonnen. Ist das korrekt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube...
Dafür 5 dürften es noch nicht sein, aber...
Aber es könnte, oder es ist dann das 5. irgendwie. Und das ist dann schon, wir brauchen jetzt wieder einen klaren Sieg. Gegen Gladbach hätte man auch mit ein bisschen Glück gewinnen können. Es wäre, ein glücklicher Sieg gewesen, ganz klar. Jetzt haben wir in Gladbach verloren, auch unglücklich verloren. Und Frankfurt, jetzt kommt der Gegner. Also Entschuldigung, nichts gegen die Frankfurter, nichts gegen Niko Kovac, der macht da, glaube ich, eine super Arbeit. Aber die haust du weg zu Hause.
Die haust du weg. Wie geht's aus, André? Hans, Entschuldigung, erst Hans.
Erst, ich darf als erstes.
Ja, du musst.
Dann sage ich 3-0.
3-0. Oh, die haust du weg. Wir haben übrigens die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Davor war das Hamburg-Spiel, das haben wir gewonnen. Und die letzten 3 Spiele haben wir 1 verloren und 2 unentschieden gespielt. Tim, wie geht's aus? Was wird passieren?
Also ich bin auch auf der Seite von Hans, dass wir da gewinnen müssen. Ich glaube einfach, dass wir gegen Frankfurt auch jetzt mal individuell auch echt eine Chance haben, weil Frankfurt jetzt nicht, auch die letzten Spiele waren bei Frankfurt immer so, also wir wollen den Ball nicht haben, wenn ihr ihn auch nicht haben wollt, dann haben wir hier kein schönes Spiel heute. Also es geht immer so hin und her, nee, du. Also keiner kann so irgendwie richtig das Spiel machen in den Spielen, in denen Frankfurt das zumindest spielt. Ich glaube, dass es gegen uns, ich befürchte, dass es gegen uns ähnlich sein wird. Die haben jetzt ja gegen Hamburg in der ersten Halbzeit, in den ersten 15, 20 Minuten, haben wir ja das Spiel gemacht und haben es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Gegen Köln fand ich es auch nicht schlecht. Also ich glaube, da spielen am Samstag 2 Mannschaften, für die 3 Punkte unglaublich wichtig wäre. Frankfurt hat jetzt in der 93. Minute, glaube ich, per Seitwärts hier 3 ganz, ganz wichtige Punkte gesichert. Die sind bestimmt emotional auf Folge 7. Wir haben einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen.
Telefon!
Und
so, das ist live. Scheiße. Hier. Das ist live hier, meine Damen und Herren. Das war das
Thema. Entschuldigung, das war meine Mutter.
Schönen Gruß an dieser Stelle.
Geh doch mal ran.
Grüße, genau. Ich musste sie kurz wegdrücken. Es tut mir leid.
Wer drückt denn seine Mutter weg?
für Hannover lieb tun das alle. Tim, sag uns, wie es ausgeht.
Ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Okay, also, machen wir es mal so. Also, wir gewinnen das Spiel knapp 2-1 und ich glaube, dass es bis zum Schluss ein sehr enges Spiel wird und ich hoffe, dass wir dann durch den eingewechselten Jesus, wenn er spielen kann, das Siegtor schießen und dann sind wir wieder alle froh und glücklich.
Jetzt kommt unser Jesus. André, wie geht's aus? Was passiert?
Also ich hätte auch 2-1 getippt, weil das mein Wunschergebnis ist. Ich glaube aber, dass Frankfurt 2-0 gewinnen wird. Und ich persönlich empfinde im Moment ein bisschen Nervosität, denn gegen ein desolates Gladbach und gegen ein, Freiburg hätte man mit Niederlage 4 Punkte holen müssen, ohne Niederlage mindestens 3 Punkte holen müssen. Wir haben 2 geholt, inklusive Niederlage, deutlich zu wenig, auch für einen Aufsteiger, auch für jemanden, der in der Liga bleiben will, zu wenig. Und jetzt müssen wir gegen Frankfurt 3 Punkte holen, damit das dann auf dieser Rückschau, auf diese 4 Spiele gesehen, wieder einigermaßen erträglich ist. Wenn wir das verlieren, haben wir eine Kehrtwende nach unten weg, die würde mir nicht gefallen. Also Wunschergebnis 2-1 kann ich aber nicht sagen, deswegen 2-0 Frankfurt ist realistischer.
2-0 Frankfurt. Ich bleibe beim 1-1. Letzte Woche hat übrigens Tobi Krause 1-0 für die Heimmannschaft getippt und Jan 2-0 für die Heimmannschaft. Gewinnen beide ein bisschen an dieser Stelle. Schönen Gruß. Sind dann bestimmt nächste Woche wieder mit dabei. Das war's schon für diese Woche. Jungs, ich freue mich auf alle, die ich im Stadion sehe. Und vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Basti und natürlich auch an Hans, Tim und André. Vielen Dank und bis denn.
Tschüss.
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 Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.